Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh.
Und zu Gast heute ist Christoph Schwennecke. Er ist der Chefredakteur des Magazins Cicero. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, schönen guten Tag.
Sie waren auch mal eine Weile lang Korrespondent in Großbritannien. Das heißt, vielleicht kannten Sie das Wort Prorogation schon vor dieser Woche.
Das Wort kannte ich nicht. Ja. Ich war in der Tat für kurze Zeit, zu kurz eigentlich, Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung in London und zuständig also auch für Großbritannien und die britischen Inseln. Und ja, wir werden darauf zu sprechen kommen, diese Demonstrationen, die sich da jetzt abspielen, die erinnern mich an diese Zeit.
Tatsächlich?
Inwiefern? Ja, weil es gab damals einen Kollegen, der schon lange da war und immer noch da ist, so eine Art Nebenbotschafter, Dauer-Nebenbotschafter Deutschlands in Großbritannien, Thomas Kielinger. Und ich war immer erstaunt, dass die britische Bevölkerung, die englische Bevölkerung so langmütig ist, zum Beispiel in den Vorstadtzügen. Das war immer ein Gedränge, ein Geschiebe. Und er sagte, wissen Sie, Herr Schwennecke, das britische Volk ist das langmütigste und duldsamste Volk überhaupt, das ich kenne. Vielleicht die Russen noch mehr, aber sonst garantiert niemand. Und deswegen dauert es sehr, sehr lang, bis da große Demonstrationen in Marsch sich setzen oder ausgelöst werden. Deswegen muss man da, glaube ich, mit einem anderen Gewichtsmaß rangehen als beispielsweise in Frankreich, wo es ja sehr schnell dazu kommt, dass die Leute auf die Straße gehen.
Heute in 20 Städten, es soll ab jetzt losgehen. Es geht um diese Prorogation, das heißt Aufschubvertagung, ein Recht der Königin, von dem Premierminister Johnson Gebrauch gemacht hat. Und wir wollen gleich diskutieren, zum einen natürlich dieses britische Bewusstsein, aber auch die Frage, ob das nicht vielleicht auch tatsächlich etwas Gutes sein kann, weil wir jetzt tatsächlich frische Luft in diesem Prozess haben. In rund 20 britischen Städten wollen heute Menschen auf die Straße gehen unter dem Hashtag Stop the Coup, also weg mit diesem Putsch. Die bezeichnen das als Putsch, was Boris Johnson da Mitte der Woche gemacht hat. Er ist zur Königin gegangen und hat gesagt, das Parlament soll etwas länger im Urlaub sein. Folgendes hat er zur Begründung gestern gesagt.
There will be ample time on both sides of that crucial October the 17th summit. Ample time in Parliament for MPs to debate the EU, to debate Brexit and all the other issues. Ample time.
Ample time, also hinreichend Zeit, das hat er gleich dreimal gesagt. Bei uns ist Christoph Schwennecke vom Cicero. Was ist Ihr Eindruck? Hat er tatsächlich dann noch dem Parlament hinreichend Zeit gelassen mit dieser Verknappung?
Naja, er hat die Zeit verknappt. Das ist natürlich Unsinn, was er da sagt. Ich meine, wer ist derjenige, der das festlegt? Er macht die Räume zeitlich eng. So, das steht fest. Interessant ist ja, dass das Parlament jetzt wiederum überlegt, vielleicht die kommende Woche dann länger zu sitzen, beieinander zu sitzen, vielleicht noch bis ins Wochenende rein. Auch das hat Großbritannien noch selten gesehen. Also es versucht sozusagen den Gegenputsch. Wir haben jetzt ernsthaft gesagt da eine veritable Staatskrise, weil die Gewalten quasi jetzt gegeneinander kämpfen, politisch gegeneinander kämpfen und zugleich eben auch die Straße erwacht in Großbritannien, was ungewöhnlich ist. Ich würde sagen, das letzte Mal, dass die Straße eine große Rolle gespielt hat in Großbritannien, war zu Zeiten von Margaret Thatcher und dem Miner Strike, also dem Aufstand der Kohlearbeiter.
Das wäre dann in den 80ern
Richtig,
gewesen sozusagen. Ja. Und jetzt haben wir also diese Demonstration. Sie haben gerade gesagt, er spielt da auch ein bisschen mit der Zeit. Wir hatten heute Morgen in unserer Vordiskussion hier in der Redaktion, Herr Schwennecke, den Gedanken, unter Theresa May ist tatsächlich monatelang nichts passiert und beide Seiten haben sich im Endeffekt auf den Austrittstermin hintaumeln lassen. Kann man auch wohlwollend sagen, jetzt ist ein bisschen mehr und neuer, frischer Druck in diesem Spiel?
Ja, es gibt ja von dem österreichischen Ökonomen Schumpeter das Wort von der kreativen Zerstörung im wirtschaftlichen Sinne. Und das, was Johnson hier macht, hat etwas von kreativer Zerstörung im politischen Sinne. Denn es ist wirklich im wörtlichen Sinne ein Showdown-Szenario, das jetzt entstanden ist. Es steht fest, wäre meine Prognose, dass es keinen Tag mehr gibt von der Europäischen Union, also Aufschub, was Theresa May immer wieder rausgeschlagen hat. Er kommt jetzt damit entweder durch, das heißt, er wird auf jeden Fall in der einen oder anderen Weise damit durchkommen. Die Frage ist halt, ob er dann am Ende seinen wirklichen No-Deal-Brexit auch macht. Und die Frage ist dann, was es politisch für ihn auch und seine Regierung bedeutet. Aber ja, ich kann das auch verstehen, dass man das Gefühl hat, das macht jetzt mal jemand die Fenster auf. Da steht jetzt seit mehr als 3 Jahren dieser Mief und Muff im Raum und wir kriegen jetzt eine Lösung. Nur, wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, wenn es tatsächlich die harte Lösung wird, dann wird es nicht nur hart für Großbritannien, sondern auch wesentlich härter als in einer Deal-Version für Kontinentaleuropa und damit auch für Deutschland.
Das weiß auch Boris Johnson. Deswegen hat er unter anderem seine Aktion auch damit begründet, dass er gesagt hat, je mehr Spielraum ich dem Parlament gebe, umso weniger wahrscheinlich ist es, dass die Europäische Union weiter mit uns verhandeln will. Folgendermaßen hat er das ausgedrückt.
As long as they think in the EU that Parliament might try to block Brexit or might even succeed in blocking Brexit, the less likely they are to give us the deal we want.
Also, je länger ich das Parlament im Spiel habe, umso unwahrscheinlicher ist es, dass die Europäische Union auf uns zugeht. Ja. Ist das Erpressung?
Es ist auf jeden Fall eindeutig, dass er alles auf diese Karte setzt. Er glaubt tatsächlich, dass er mit diesem Gespenst des No-Deal-Brexit die Europäische Union nochmal dazu bringt, einen anderen Brexit-Deal vorzulegen als der, der vorliegt. Ich glaube, er täuscht sich. Aber das ist seine Taktik oder seine Strategie ganz erkennbar. Und deswegen macht er alle Räume eng, die da noch Luft dazwischen lassen.
Sie haben auch gerade gesagt, Sie würden von einer Staatskrise sprechen. Das Interessante an Großbritannien ist ja, dass die im Gegensatz zum Beispiel zu uns oder zu den Amerikanern oder zu den Franzosen keine niedergeschriebene Verfassung haben, sondern das sind eher so Leitlinien, die aus dem britischen Selbstverständnis heraus gar nicht aufgeschrieben werden mussten, weil wir sind ja sozusagen die Urdemokraten.
Ja.
Ist das ein Problem jetzt?
Es ist auf jeden Fall unheard und unseen, also noch nie da gewesen in dieser Dimension, glaube ich. Denn ich meine, er hat die Königin letztlich in eine schlimme Situation gebracht, mit dem Ansinnen, dieses Parlament einfach mal ein bisschen länger Urlaub machen zu lassen. Ich kann nicht genau einschätzen, ob sie formal wirklich die Möglichkeit gehabt hätte. Ich glaube, sie hätte sie gehabt, dem nicht stattzugeben. Aber das ist dann, entspricht dann eigentlich auch wieder nicht ihrer quasi präsidialen Rolle.
Dann hätte sie sich ja eingemischt.
Sie mischt sich generell sehr ungern in Politik ein. Das ist eben auch entlang der Tradition. Dann hat eben Johnson das Parlament düpiert mit diesem Hinweis, ihr könnt jetzt mal ein bisschen länger in die Sommerpause gehen. Und jetzt schlägt das Parlament zurück und sagt, nee, dann machen wir unsere letzte Sitzungswoche eben etwas länger. Also ich weiß nicht, wenn drei Gewalten, wenn sie so wollen, hier miteinander ringen, dann ist das, ist das die klassische Staatskrise, weil sie einander nicht mehr vertrauen und nicht mehr Checks and Balances sind, sondern gegeneinander arbeiten.
In dieser Woche gab es zwei innenpolitische Debatten, die man, glaube ich, beide mit dem Thema oder der Überschrift die Frage nach Gerechtigkeit überschreiben kann. Es geht einmal um eine Vermögenssteuer, ob die wieder eingeführt werden soll, und auf der anderen Seite ein Mietendeckel. Das eine ist ein Vorschlag der Bundes-SPD, das andere ist ein Vorschlag der Berliner Koalition, hier des Landes Berlin. Wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, Vermögenssteuer oder Mietendeckel, dann lachen Sie ja jetzt schon. Was wäre Ihnen lieber?
Es ist ein bisschen wie Pest oder Cholera. Also,
so schlimm?
Ja, also jetzt müssen wir ja aufpassen, die Dimensionen auch zu bewahren. Also das eine ist tatsächlich ein Berliner Phänomen, geht mehr noch auf die Berliner Linke als hier auf die regierende SPD zurück, die sich aber da für meine Begriffe ein bisschen am Nasenring der Berliner Linken durch die Manege ziehen lässt, und das andere ist eine Bundessache, weil die Bundes-SPD diese Wiedereinführung der Vermögensteuer aufgerufen hat. So, ich kann den Ansatz, ich fange bei der Vermögensteuer an, verstehen, dass man sagt, wir besteuern nicht die Arbeit, sondern wir besteuern die Substanz. Das kann man so sehen. Das hat übrigens diese Woche, war allerdings der einzige, den ich mitbekommen habe, auch der Wirtschaftsexperte Marcel Fratscher so gesehen und diesen Grundansatz positiv gesehen. Nur, dann gehört dazu, dass die Besteuerung auf Arbeit gesenkt werden muss. Du kannst in meinen Augen nicht das eine tun, ohne das andere auch zu tun. Dann steuerst du um. Das ist auch das Unfeine immer oder auch das Unseriöse an den Vergleichen mit der Schweiz beispielsweise. Ja, da gibt es die Vermögensteuer, aber die Steuersätze sind ganz andere, auf die Arbeit erhobene Steuersätze. Also wenn man da generell umschichten würde, würde ich sagen, okay, aber darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, es geht um ein Signal der SPD, die so ein bisschen den Robin Hood in sich wiederentdeckt, bis hin zu Olaf Scholz, der früher immer vehement gegen die Vermögensteuer gesprochen hat und in dieser Robin Hood-Attitüde ihre neue Chance der Wiedergeburt erkennt. Ich glaube, das steckt da letztlich dahinter. Bei dem Mietendeckel kann ich verstehen, dass politisch versucht wird, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen
oder zu erhalten.
Muss man natürlich sagen, es ist vielleicht zu wenig sozialer Wohnungsbau in Berlin auch in den letzten Jahrzehnten passiert. Das heißt, da hätte der Staat oder die Stadt ja Möglichkeiten gehabt, Einfluss zu nehmen. Ich habe da bei dem, was ich jetzt gehört habe, ist aber ja noch kursorisch, das ist ja ganz frisch, ein Problem. Ich finde nicht, dass es statthaft ist, vom Einkommen der Mieter abhängig zu machen, wie hoch die Miete sein darf. Das muss, finde ich, schon gebunden sein an das Objekt selbst und kann sich nicht daran bemessen, wie viel diejenigen verdienen, die da drin wohnen. Das ist für mich völlig absurd. Aber wie gesagt, das ist ganz frisch. Vielleicht ist da die Tinte auch noch nicht ganz trocken an der Stelle.
Wir haben uns entschieden, diese beiden Themen zusammenzufassen heute, weil es ja da tatsächlich, wie ich das eingangs schon erwähnte, auch um eine Frage geht, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Bei der Vermögenssteuer kann man natürlich auch argumentieren, ist es denn gerecht, wenn jemand sozusagen jetzt von sich selbst heraus ein Unternehmen gründet, Wert schafft, Arbeit schafft und dafür noch einmal extra abgeben muss, ob sich dann das überhaupt noch rechnet mit schmalen Margen. Bei dem Mietendeckel ist es natürlich auch eine Frage, ob kleine Vermieter sich das überhaupt leisten können, denn auch Mietwohnungen müssen erstmal abbezahlt werden, die müssen saniert werden. Und deswegen ist die Frage, die sich mir stellt, eigentlich Gerechtigkeitsdebatten, können die eigentlich so pauschal geführt werden? Weil beide Themen sind ja erst einmal, also eindeutig kann man sagen, das ist vielleicht keine schlechte Idee, aber sie sind ja beide unglaublich komplex, wenn man in die Details hineingeht.
Ja, zumal sie ökonomisch negative Auswirkungen haben, die Sie zum Teil ja auch schon beschrieben haben. Und ich bin ja nicht nur Chefredakteur von Cicero, sondern inzwischen auch Verleger. Also sprich, wir haben einen eigenen kleinen Verlag, in dem diese Zeitschrift noch eine zweite erscheinen. Und man hat immer so vor Augen, Vermögensteuer, das trifft dann die bösen Reichen. Seien sie nun reiche Unternehmer, die es eh haben, oder reiche Privatleute, die ein Leben ins Aus und Braus führen. Nein, das trifft auch kleine Unternehmen, wie wir zum Beispiel eins sind. Und das macht unsere ökonomischen Möglichkeiten natürlich nicht größer. Warum sorgen wir vor, also haben wir immer etwas Geld auf der Kante, dass wir nicht insolvent gehen? So, und wenn ich dann in meiner Substanz besteuert werde, dann betrifft das ein Unternehmen. Also ich kann nicht nur aus der Rolle des politischen Journalisten da sprechen, sondern eben auch aus der Rolle des Startup-Unternehmers, wenn Sie so wollen. Und ich verstehe den Ansatz, ich halte es bei der Vermögenssteuer eben nicht für stichhaltig, nur das eine zu tun, sprich Substanz zu besteuern und die Arbeit nicht weniger zu besteuern. Und bei dem Mietendeckel, da ist schon sehr viel linker Furor drin. Ich glaube ja auch, dass dieses Papier der Linken erstmal als Horrorpapier gestreut wurde, damit man dann politisch sagen kann, naja, ganz so schlimm ist es ja jetzt nicht geworden.
Aber gerade beim Mietendeckel und der Mietproblematik, die so viele Menschen betrifft, jenseits der Hauptstadt Berlin, da gibt es ja viele andere Städte, ist dann das Wort Furor nicht ein bisschen viel, weil es dann doch tatsächlich die Nöte von unglaublich vielen Menschen tatsächlich real betrifft?
Das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann ja in einem Furor politisch agieren, obwohl es reale Nöte gibt. Ich komme nochmal drauf zurück. Natürlich soll der Staat, in dem Fall eine Stadt, regelnd eingreifen. Aber mir ist der Weg lieber, wenn sie es tut, indem sie Sozialwohnungen baut und die eben zu einem günstigen Preis abgibt, sich selbst also einbringt in diesen Markt, ohne davon Rendite haben zu wollen, als generell in diesen Markt einzugreifen. Und das ist der Mietendeckel, das kann man nicht anders sagen.
Morgen sind Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg. Seit Wochen schauen wir darauf mit einer gewissen Furcht, möchte ich fast sagen. Die Frage ist, wie stark wird die AfD, wie stark werden die anderen Parteien noch werden können? Am Ende des Tages, sind das nicht morgen einfach nur zwei Landtagswahlen? Es gibt 16 Bundesländer und es sind zwei relativ kleine davon.
Ja, ich habe mich in den letzten Tagen auch schon dabei ertappt, ob wir das Ganze nicht ein bisschen arg gehypt haben. Also wir meine ich jetzt auch medial durchaus. Mhm. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, es gibt Popcorn-Gewitter. Also das sind so große Wolkentürme, die sich auftürmen und sich dann wieder in nichts verflüchtigen, beziehungsweise nur ein paar Regentropfen plumpsen lassen. Hatten wir hier auch in den letzten Tagen erlebt in Berlin. Und es könnte sein, dass diese beiden Landtagswahlen auch so ein Popcorn-Gewitter sein werden. Natürlich werden die Ergebnisse einschneidend sein, vor allem für die beiden Volksparteien. Das Wort groß kann man schon gar nicht mehr so ohne weiteres in den Mund nehmen. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen wahrscheinlich, in Brandenburg ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD, wer die Nummer eins ist, aber auch auf für die SPD relativ niedrigem Niveau, bei 21%, ja. So um die 20%. Und in Sachsen hat die CDU jetzt mal ein bisschen Platz zwischen sich und die AfD gebracht, aber den heißen Atem spürt sie natürlich trotzdem im Nacken. Die Frage ist ja, und deswegen schauen wir, wenn wir ehrlich sind, drauf, was heißt das alles fürs Gefüge auch der Großen Koalition in Berlin? Und da könnte es sein, dass eben, Stichwort Popcorn-Gewitter, außer ein paar Tropfen nicht viel passiert, weil der Umstand, dass Frau Merkel den Parteivorsitz abgegeben hat, damit hat sie eigentlich an ihr Kanzleramt eine Art Blitzableiter anmontiert, der die elektrische Energie der Blitze, die dann da reinfahren, morgen direkt ins Konrad-Adenauer-Haus und zu ihrer neuen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer weiterleiten. Alle werden dann die Frage stellen, ist sie noch die Richtige, kann sie das und so weiter. Sie hat auch ein paar Fehler gemacht, die diese Fragen ermöglichen bzw. notwendig machen. Aber da ist wirklich, also der Blitzableiter ist anmontiert und bei der SPD geht's ab Montag dann nur noch um die Frage, wer wird eigentlich Parteivorsitzender oder welches Pärchen wird die Partei führen? Da könnte sich über die Hintertür allerdings dann die Frage des Erhalts der Großen Koalition wieder reinschleichen, weil ich mal annehmen würde, dass das eine der maßgeblichen Fragen sein wird, mit der die Pärchen oder auch die Einzelkandidaten bei den Konferenzen, Parteikonferenzen dann konfrontiert sind. Wie hältst du es mit dem Verbleib in der Großen Koalition?
Und gerade in Sachsen muss man ja auch ganz ehrlich sagen, da klappert die SPD eher an der 5%-Hürde, obwohl sie da versuchen, einen engagierten Wahlkampf zu machen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, die CDU hat einen Blitzableiter installiert.
Das Kanzleramt hat einen, mit
der CDU-Parteizentrale.
Ja, dort schlägt es dann ein. Ja.
Das heißt, im Endeffekt, die Gewinnerin dieser Wahl ist so oder so Angela Merkel?
Na, jedenfalls wird sie nicht besonders im Regen stehen oder von diesem politischen Beben nicht unbedingt erreicht werden. Das ist zwar nicht fair, weil der Umstand, dass dieser Unmut so groß ist gegenüber der CDU, ganz maßgeblich mit ihrem Regierungshandeln, auch Parteihandeln, aber natürlich vor allem mit ihrem Handeln als Kanzlerin zu tun hat. Aber Sie werden es sehen, ab Sonntagabend 18 Uhr werden sich alle Blicke auf Annegret Kramp-Karrenbauer richten. Insofern, ob das damals intendiert war vor einem Jahr, nach der ja auch katastrophalen Wahl für die CDU in Hessen, den Parteivorsitz abzugeben, um beim nächsten Mal nicht wieder dafür gerade stehen zu müssen, weiß ich nicht. Nebeneffekt ist es allemal.
Als wir bei uns die Nachrichten liefen, da hieß es, von den letzten großen Parteien ist die AfD noch mit dem Wahlkampf beschäftigt. Da haben wir beide kurz aufgehorcht, weil die AfD einfach mittlerweile tatsächlich zumindest in den ostdeutschen Bundesländern eine große Partei ist, wenn wir eben von 20-30% sprechen. Die Frage, die sich mir stellt, wir haben in beiden Bundesländern jetzt einen sehr engagierten Wahlkampf gesehen, auch von Parteien, die da seit Jahrzehnten im Endeffekt unter sich das Regieren ausmachen. Hat die AfD das politische Geschäft auch zum Positiven belebt?
Naja, sie hat auf jeden Fall die politische Auseinandersetzung belebt. Ob wir da jetzt jede Person, die da bei der AfD mit verbunden ist und auch jede Position, die damit verbunden ist, damit gleich heilig sprechen, auf gar keinen Fall. Aber natürlich hat sie eine Position besetzt, die vorher keine andere Partei besetzt hat. Zur Erinnerung, sie lag im Juli 2015 bei 2%. Dann kam die Flüchtlingskrise und die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel und der Großen Koalition. Und jetzt ist sie bei im Osten über 20% und muss irgendwie als große Partei benannt werden in Nachrichtensendungen. Wir werden auf jeden Fall auch erleben, das wurde ja auch schon angesprochen, dass mutmaßlich die Wahlbeteiligung hochgehen wird. Das ist auch ein Zeichen, dass eine politische Belebung stattgefunden hat. Das Unangenehme ist eben, dass sich das an einer Partei kristallisiert oder festmacht, die in immer größerem Maße Positionen vertritt, die für mich jedenfalls nicht mehr in den Bogen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehören, wie wir das früher mal so schön altmodisch genannt haben.
Christoph Schwennicke, Ihre September-Ausgabe, da ist zu sehen ein schöner großer grüner Hügel auf dem Cover und da geht es dann steil bergab für Fabriken, für Autos, für Handwerker und für Kräne. Der Titel ist Absturz mit Ansage, wie der politische Stillstand in die Rezession führt. Und da geht es jetzt auch um einen Kanarienvogel. Was hat der damit zu tun?
Es gab früher sowohl in Kohlegruben als auch in Erzgruben einen Kanarienvogel oder in jeder Grube einen Kanarienvogel. Jetzt kann man sich fragen, wieso hängt da ein Vogelbauer mit dem Kanarienvogel? Weil dieses Tier, deswegen heißt er übrigens auch Harzer Roller oder gibt es einen Harzer Roller, weil dieses Tier enorm empfindlich auf Kohlenmonoxid und auch auf Methan reagiert. Kohlenmonoxid ist das, was ausströmen kann in der Kohlegrube und Methan in der Erzgrube. Und Menschen spüren das nicht so früh. Also wenn dieser kleine Freund dann da mit den Beinen nach oben lag, dann wusste man nichts wie raus hier. Und der Kanarienvogel der Konjunktur, und da wollen wir hin, ist bei uns der Maschinenbau. Und der Maschinenbau.
Und der röchelt.
Und der röchelt schon länger. Der streckt vielleicht noch nicht gleich die Füße nach oben, aber die Auftragsbücher sind enorm leer. Darüber hinaus haben große Firmen jetzt auch schon Kurzarbeit angemeldet. Also die Zahlen sind eindeutig, dass wir mindestens auf dem Weg in eine Rezession sind, wenn nicht schon darin. Jetzt können wir uns nochmal schön freuen darüber, dass der Staat im ersten Halbjahr dieses Jahres 43 Milliarden Überschuss erwirtschaftet hat, wird immer gesagt, jedenfalls über den Durst hat, wenn man so will. Aber das wird sich ändern und ich glaube, dass sich dann auch die politische Agenda mit einem Mal in diesem Land und nicht nur hier verändern wird.
Inwieweit wird die sich ändern?
Naja, also ich will jetzt nichts, wie soll ich sagen, veralbern, aber natürlich ist der Klimawandel ein riesengroßes Problem. Aber ob jetzt wirklich jede Seemeile von Greta Thunberg so wichtig sein muss, ob Greta Thunberg wirklich auf jedem Cover von großen Magazinen sein muss, da glaube ich, dass man ein Stück weit wegkommen wird von diesem Luxus, sich nun dieses junge Mädchen, was ja eine Faszination hat, verstehe ich auch, diesen Luxus nicht mehr zu leisten, sondern sich um die Dinge zu kümmern, die mit unserem Wohlstand und unserem Dasein hier zu tun haben. Und ich würde behaupten, deswegen auch die Unterzeile, die natürlich ein bisschen zugespitzt ist, beim Magazin muss man das vorne drauf so machen, dass die letzten Jahre politisch nicht genutzt wurden, diese Rezension, diesen Abschwung, der in Zyklen immer kommt, wobei dieser Aufschwungzyklus jetzt so lang war wie ganz, ganz lange nicht, dass man da politische Vorsorge betreibt, um für diesen Abschwung vorbereitet zu sein. Und da, glaube ich, ist von der Bundesregierung nicht viel gemacht worden. Die Industriestrategie von unserem Wirtschaftsminister Peter Altmaier war es mit Sicherheit nicht.
Die Industriestrategie, damit meinen Sie jetzt die Orientierung hin zum, also wenn wir jetzt zum Beispiel schauen auf das Verhältnis zu den Chinesen, wenn wir auch darauf schauen, wie zum Beispiel in Deutschland mit der Digitalisierung umgegangen worden ist, nämlich, ich würde sagen, straflässig langsam.
Ich war in den letzten Jahren immer wieder bei großen Unternehmensverbänden zu deren Jahrestagen und auf Podien oder zu moderieren oder als Gastredner. Und sie merkten dort seit Jahren eine wirklich große, eine Verzweiflung fast schon, dass die Politik für ihren Bereich keine klaren und vielleicht auch begünstigenden Vorgaben macht. Jetzt weiß ich schon, der Bauer im Herbst klagt immer, dass die Ernte schlecht wird, und der Unternehmer als solcher klagt auch immer.
Das könnte immer mehr für uns getan werden.
Könnte natürlich immer mehr getan werden, das weiß ich auch. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Klage in dem Fall eine Berechtigung hat, dass hier zu lange man sich ausgeruht hat auf der guten Konjunktur. Ich glaube auch auf den Früchten des Kanzlers, der Vorgänger von Angela Merkel war. Also sprich, die Agenda 2010, glaube ich schon, dass die eine sehr gute Grundlage wirtschaftlich für dieses Land gelegt hat. Und darauf hat man sich zu lange ausgeruht, für meine Begriffe.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, wir haben vielleicht zu lange auf die Klimakrise geschaut.
Da muss man drauf schauen, nicht, dass wir uns missverstehen.
Habe ich genauso verstanden. Aber da habe ich auch ein bisschen rausgehört, wir haben uns sozusagen den Luxus erlaubt, darauf zu schauen.
Ja, teilweise auch den Klimbim, der damit einhergeht. Entschuldigen Sie, dass ich dieses drastische Wort da benutzt habe. Es muss einem schon sehr gut gehen, dass man das alles so ein bisschen auch als Doku-Soap sich reintun kann. Und da, glaube ich, wird mit einem Mal die Themenliste eine andere werden. Da wird das Klima weiter draufbleiben, aber eben nicht mehr jede Seemeile von Greta Thunberg.
Aber Klima kann doch auch eigentlich ein Motor sein, um dann aus dieser Rezession wieder rauszukommen, oder?
Ja, natürlich ist es ja auch mit vielen Technologien, die da helfen, ja, die sowohl helfen, Ökonomie oder die Wirtschaft anzukurbeln, als auch was fürs Klima zu tun. Aber auch da, ohne jetzt da Experte zu sein, habe ich nicht den Eindruck, dass wir in Forschung und Entwicklung bei Zukunftstechnologien vorne sind. Wir sind haben jahrzehntelang davon profitiert, dass deutsche Autos das Beste waren, was man sich leisten konnte. Der Verbrennungsmotor ist jetzt aber absehbar an sein Ende gekommen. Und ich kann nicht sehen, dass beispielsweise deutsche Firmen da vorne wären, was Zukunftsantriebstechnologien anlangt. Jetzt kann man sagen, das ist ja nicht Sache des Staates, sondern es ist Sache der Unternehmen. Ja, aber es gibt natürlich immer auch Anreizmöglichkeiten oder auch Unterstützungsmaßnahmen. Und da ist wenig gemacht worden. Sie haben die Digitalisierung angesprochen. Ich meine, Breitbandnetz ist einfach, da ist Deutschland dritte Welt. Das muss man klar so sagen. Da fahren Sie in Länder, die Sie eigentlich mehr mit diesem Begriff verbinden würden, auch wenn es böse klingt. Und Sie haben da eine ganz andere flächige Versorgung. Also da ist wirklich jahrzehntelang etwas verschlafen worden, und das kann sich jetzt rächen, wenn es etwas enger wird.
Heute in Köln findet die Jubiläumsfeier zum 40. Jahrestag der Gründung von Kap Anna Moor statt. Die Hilfsorganisation, die ist 1979 gegründet worden. Auch damals ging es schon darum, dass Flüchtlinge im Meer ertrinken in Südostasien. Und gegründet hat sie Rupert Neudeck. Der ist im Laufe der Jahrzehnte so eine Art Instanz geworden, Institution, wenn es darum geht, Menschen zu helfen. Sie haben ihn mal getroffen. Was war das für ein Mensch?
Der war ein beeindruckender Mann. Ich habe ihn besucht als Reporter der Badischen Zeitung, als er einmal mehr aufhören wollte bei Kap Anna Moor und aber wieder nicht aufgehört hat, weil er natürlich eng damit verbunden war. Optisch fand ich, sah er aus wie Captain Ahab, also Gregory Peck in der Verfilmung von Moby Dick. Sehr durchdrungen von seiner Mission, durchaus auch was Patriarchalisches dabei. Ich fand damals schon problematisch, heute ist das Phänomen noch ausgeprägter, dass er natürlich seine Rolle als Journalist und Aktivist vermischt hat. Ich habe ihn besucht im Funkhaus in Köln, er war ja auch Redakteur des Deutschlandfunks, aber ein interessanter Gesprächspartner und ja.
Seine Frau hat jetzt im Rahmen dieses Jubiläums natürlich auch nochmal die Parallelen gezogen zur heutigen Situation. Flüchtende, die über das Mittelmeer wollen, viele davon ertrinken. Sie hat etwas gesagt, was mich überrascht hat in dem pessimistischen und aggressiven Grundton, den wir eigentlich haben, wenn es um Flüchtlinge geht.
Ich denke manchmal, dass wir uns eher von Angst treiben lassen, dass wir in vorauseilendem Gehorsam Dinge voraussetzen, die so gar nicht sind. Ich denke, dass es in der Bevölkerung immer noch sehr, sehr viel Zustimmung geben würde. Das merkt man ja auch an den vielen Ehrenamtlichen, die heute für die Flüchtlinge arbeiten.
Ist die Grundstimmung da pessimistischer als die Realität?
Also ich weiß nicht, ob das Angst ist und wenn, dann müssten Sie mich mit zu den Ängstlichen zählen. Ich glaube, dass es natürlich eine berechtigte Frage ist zu sagen, wie viele Möglichkeiten haben wir? Das hat ja der frühere Bundespräsident Joachim Gauck auch mal ganz gut ausgedrückt. Unser Herz ist groß, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Ich verstehe den Impuls, aber ich sehe eben auch die Grenzen. Wir müssen auch im Blick diejenigen haben, die jetzt nicht wie Frau Neudeck denken. Die gehören auch mit zur Gesellschaft und müssen deswegen nicht ausgegrenzt sein. In Italien hat ein Innenminister gerade sehr stark auf dieser politischen Klaviatur gespielt. Also mit den Leuten sich zu verbinden, die sagen, irgendwie ist das zu viel auf einmal und es kann so unkontrolliert auch nicht weitergehen. Deswegen habe ich großen Respekt vor Leuten, die da in See stechen, damals wie heute. Und glaube trotzdem, dass es staatliche Seenotrettung sein muss und nicht in erster Linie private Seenotrettung, heißt der Kapitän nun Neudeck oder Rakete. Und es gibt im Prinzip auch eine staatliche Seenotrettung, die ist nur zu schwach ausgebaut. Das ist die Europäische Küstenwache und die heißt Frontex. Die hat am Ende einen eher restriktiven als einladenden Charakter. Aber Seenotrettung betreiben diese Schiffe natürlich auch. Und ich würde sagen, das gehört eher in die Hand des Staates bzw. der Europäischen Union.
Zum Abschluss, Herr Schwennicke, folgende Frage. Wir haben im Laufe unserer Stunde auch über das deutsche Breitband gesprochen. Können Sie sich noch an das Internet der 90er Jahre erinnern?
Nein, offen gestanden nicht. Da setzt irgendwie dann auch so eine Macht der Gewohnheit ein, dass man, so wie es jetzt ist, das immer schon gefühlt so hatte. Woran ich mich erinnern kann, ist das erste Handy. Das war groß wie ein Brikett mindestens oder eher wie ein Ziegelstein. Daran kann ich mich erinnern, an meinen ersten Einsatz im Internet oder mein erstes Dasein im Internet nicht.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Ja, sehr gerne.